Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Markus Pfahlefeld.
Ich bin heute bei Gisela Friedrichsen. Sie ist wohl die bekannteste und einflussreichste Gerichtsreporterin Deutschlands, wobei ich lieber der bekannteste Gerichtsreporter sagen würde, damit deutlich wird, dass es um eine Arbeitsbeschreibung geht und Frau Friedrichsen bekannter und einflussreicher ist als auch ihre männlichen Kollegen. Hallo Frau Friedrichsen.
Hallo, ich möchte Ihnen gleich widersprechen. Ich glaube nicht, dass ich besonders einflussreich bin, weil Gerichte in der Regel den Einfluss von Medien überhaupt nicht schätzen und eher, wenn sie das Gefühl haben, da versucht vielleicht jemand Einfluss zu nehmen, dann eher zusammenrücken und das abwehren. Und das geht in der Regel zu Lasten des Angeklagten und das kann nicht meine Intention sein. Ich habe vielleicht einen gewissen Einfluss auf die Menschen, die mich gelesen haben oder mir zugehört haben. Das mag sein, dass wer genau zuhört, vielleicht, dass der sagt, das habe ich nicht gewusst oder das ist eine andere Betrachtungsweise, interessant. Ja, so kann man es auch sehen. Okay, das akzeptiere ich auch, aber ich schätze meinen Einfluss auf Richter ganz gering ein.
Ich habe auch nicht auf Richter gesagt und auch nicht gemeint, weil ich glaube, dass der Einfluss auf das Justizwesen, den Sie zweifelsohne auch haben, Sie wurden ja auch mit Preisen geehrt, auch vom, glaube ich, was war das, Anwaltsverein? Oder?
Ja, vom Anwaltsverein, ja. Und worauf ich stolz bin, eigentlich von den Kollegen. Das war so ein Preis, für den man sich nicht bewirbt. Auch der vom Anwaltsverein. Also da geht man nicht hin und legt irgendwas vor und sagt, guckt an, was ich für eine tolle Person bin und gebt mir doch den Preis, sondern das bekommt man, wenn die anderen der Meinung sind, dass man das verdient hat. Und das ist dann okay. Ja. Aber sich selbst bewerben und da sich anzudienen mit den eigenen Heldentaten, also nee, das ist nicht so mein Ding.
Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Mit einflussreich meinte ich auch nicht nur in der Öffentlichkeit, wie Sie es gerade beschrieben haben, für den Leser, sondern Sie haben auch eine Kunstform geschaffen. Damit meine ich, das ist ein Mittelding zwischen Literatur und Reportage. Sie schreiben soziologisch, den psychologischen Hintergrund beschreiben Sie, natürlich immer auch eng am Juristischen dran.
Es muss vor allen Dingen stimmen.
Es muss vor allen Dingen stimmen, natürlich, klar. Also nichts, was irgendwie Fantasie ist oder so. Aber trotzdem haben Sie da heraus etwas geschaffen.
Ja, ich hatte, als ich zum Spiegel ging damals, als Nachfolgerin von dem legendären Gerhard Mautz, natürlich das Problem, es gab viele Kollegen, die versuchten, so zu schreiben, wie Mautz schreibt. Mhm. Und mir war von Anfang an klar, dass das nicht mein Weg sein würde. Ich konnte nicht so schreiben wie Mautz. Mautz hatte einen ganz spezifischen individuellen Stil, der nicht meiner war. Also habe ich mir gedacht, du musst den eigenen Ton finden, die eigene Atmosphäre finden. Und das Gute war, dass Mautz das also auch absolut toleriert hat. Wir haben ja am Anfang so etwa 5 Jahre parallel gearbeitet. Und er hat mir da nie reingeredet oder nie versucht, also irgendwie das so auszudrücken, wie er es jetzt gesagt hätte, sondern ganz im Gegenteil. Er fand das ganz gut, dass ich manchmal eine andere Sichtweise hatte als Frau auf manche Dinge und sagte dann, da wäre ich als Mann gar nicht drauf gekommen.
Glauben Sie, das ist eine weibliche und eine männliche Sicht auf die Dinge, auf das Justizwesen?
Ich glaube schon, in gewisser Hinsicht, ja. Eine Frau weiß eher, wenn hier eine Frau vor Gericht steht, weil sie ihr Kind umgebracht hat, weil sie den Ehemann oder ihren Lebenspartner getötet hat oder sowas, glaube ich, kann eine Frau das eher nachvollziehen oder kann sich diese Bedrängnis, aus der heraus diese Tat geschah, eher vorstellen als ein Mann, der das dann vielleicht eher juristisch sieht oder ja aus der männlichen Perspektive eben. Und ich hatte ja, als ich anfing beim Spiegel, 2 kleine Kinder und es gab so eine Zeit, da hatte man immer wieder so mit Kindstötungen zu tun. Mhm. Dass junge Frauen mit 15, 16 Jahren schwanger wurden und dann das Kind vernachlässigt haben und nicht fertig wurden damit und gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Und der Partner war längst über alle Berge und die Eltern wollten nichts mehr wissen von ihrer Tochter und so. Und wenn man dann selbst Kinder hat und Kinder großgezogen hat, dann weiß man viel eher, wie belastend manche Situationen sein können. Ich meine, das war für mich auch oftmals ein Lehrstück, dass ich sehr dankbar und sehr demütig wurde, weil ich mir gesagt habe, Mensch, wie gut hast du's? Du hast immer jemand an deiner Seite gehabt oder du bist nie in eine so ausweglose Situation geraten wie diese Frauen, die da vor Gericht standen zum Teil.
Mhm.
Ja. Und da wird auch die Sicht, das ist gut oder böse, das differenziert sich doch dann sehr und man bekommt ein Gespür für die Grautöne dazwischen.
Jetzt sind wir schon mitten im Thema, Frau Friedrichs, weil das ist eigentlich für mich fast ans Ende gerückt. Wie schreibt man, wenn ich den Begriff Empathie wähle, damit meine ich nicht Sympathie, sondern ich meine aus dem Verständnis heraus, dass jemand so etwas macht, egal was es ist. Und das finde ich es ja in Zeiten wie den heutigen, wo Moral viel wichtiger als das Nachvollziehen und das Verständnis geworden ist, zumindest ist es mein Eindruck, ist es eine der großen Fähigkeiten, vielleicht auch aus der Vergangenheit des Journalismus, die Sie ja miterlebt und geprägt haben. Und jetzt sind wir, wie gesagt, mittendrin und ich würde gerne, wir hatten schon hier im Vorgespräch, hatten Sie schon gesagt, Sie sind ja Münchnerin. Sie sind in München geboren?
Ich bin da geboren, ich bin da zur Schule gegangen.
Auf ein Nonnenkloster,
ja,
oder?
Ja, ich war in einer Klosterschule.
Sie sind katholisch, demnach auch aufgewachsen.
Ich hatte eine streng katholische Mutter. Mein Vater war sehr liberal, sehr offen.
Ja.
Der stand immer auf dem Standpunkt, ich muss nicht in die Kirche gehen, um ein anständiger Mensch zu sein. Also der sah das alles sehr differenziert. Also ich habe so beide Sichtweisen da mitbekommen. Meine Mutter war sehr streng katholisch, auch so erzogen. Und ich muss sagen, diese Erziehung oder dieses Aufwachsen in einer Klosterschule, ich war ja nicht im Internat, sondern ich war extern, war also bei meinen Eltern zu Hause, bin nur jeden Tag dahin marschiert, war schon, im Rückblick habe ich mir das oft gedacht, eigentlich nicht schlecht. Es war eine reine Mädchenschule. Wir haben nicht mit Jungs konkurriert, sondern untereinander. Ich meine, natürlich, das Thema Jungs kam natürlich irgendwann, war verboten, ja, klar. Und Gott sei Dank war dann irgendwann Abitur und man stürmte die Universitäten, wo das dann anders war. Nicht? Aber man war doch sehr auf die Sache konzentriert und auch diese Lehrerinnen, die ihre Berufung darin sahen, diese Kinder da groß werden zu lassen und fähig zu machen für die Universität und auch fürs Leben. Das war schon irgendwie ganz gut. Für diese Frauen war das nicht ein Job, wo sie jeden Monat halt ihr Geld dafür bekamen und selbst eigene Riesenprobleme hatten, sondern ihr Lebensinhalt waren die Kinder, mit denen sie jeden Tag zu tun hatten. Also ich muss sagen, es gab Zeiten, da habe ich gedacht, es wäre vielleicht besser gewesen, in einer gemischten Schule aufzuwachsen, aber wir haben Probleme nicht lösen müssen zu Zeiten, wo wir sie noch nicht hätten lösen können. Sondern das kam dann später, als man dann schon älter war und wo es dann auch ging.
Sie haben ja die 68er voll mitgemacht, sage ich jetzt mal. Das heißt, alles, was danach kam, kam ja eh. Im Sinne von, es wurde ja eine gesellschaftliche Bewegung, was man vielleicht in der Pubertät dann, ich nenne es jetzt einfach mal, als eine Liebe für die gesamte Welt entdeckt, die ja dann auch immer eine geschlechtliche Liebe bedeutet. Das kam ja mit den 68ern sehr gesellschaftlich extrem an. Wie haben Sie das wahrgenommen? War das für Sie dann eher befremdlich oder war das wie eine Befreiung?
Nein, das war eine Befreiung.
War eine Befreiung.
Eine absolute Befreiung.
Ja.
Das hat einem geholfen, auch sich von den Eltern oder also bei mir in meinem Fall von der Mutter abzunabeln und eigene Wege zu suchen und nicht einfach nur das weiterzumachen, was in der Familie immer schon gemacht wurde oder was die Frauen da immer schon machten, sondern ganz anderes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Mir war von vornherein klar, dass ich zum Beispiel immer mein eigenes Geld verdienen würde. Meine Großmutter war Hausfrau, meine Mutter war Hausfrau. Die haben von ihren Männern gelebt, natürlich. Die Männer haben die Familie versorgt. Mein Vater war der letzte Mann, der für mich was bezahlt hat. Von dem Moment an, als ich aus dem Haus ging, war ich selbstständig. Und ich war nie abhängig von dem Mann. Finanziell nicht. Dadurch automatisch auch in anderer Hinsicht nichts.
Sehr guter Punkt. Sie sind in München geblieben, haben ja studiert dann. Sie haben das Abitur auf dieser katholischen Schule gemacht. Dann studiert, interessanterweise nicht Jura, wie ich gedacht hatte.
Ja, mein Vater wollte das ja, aber natürlich, das war dann auch so ein kleiner Akt der Rebellion. Wenn der Vater sagte, studiert auch Jura, dann studiert man ganz sicher nicht Jura.
Ist das so?
Ja, 68 halt, nicht?
Ja.
Und vielleicht charakteristisch, meine Mutter sagte, ja, du wirst doch wohl so einen Mann finden, der dich standesgemäß ernährt. Mhm. Also, du musst doch nicht Beruf ergreifen. Also Beruf war für mich eigentlich überhaupt kein Thema, aber ich wollte was studieren, was mich interessiert, was mir gefällt, was Schönes.
Und das war?
Das war Germanistik, natürlich. Das war Sprache, hat mich immer schon fasziniert. Und wie schreibt man was? Wie schreibt wer? Und wie fängt man sprachlich das Leben ein? Mhm. Ja? Aber ich muss dazu sagen, ich bin dann auch immer in Jura-Vorlesungen gegangen, Strafrechtsvorlesungen, so nebenher. Nicht nur, weil da die interessantesten Männer waren, diesen Vorlesungen, sondern weil mich auch die Thematik sehr interessiert hat. Wie schafft das Recht, es für alle Menschen da zu sein? Ganz egal, welcher Herkunft jemand ist, welchen Intelligenz, welchen Bildungsgrad einer hat, ob er reich ist oder arm, ist gesund oder krank. Das Recht fängt ja alle Lebensbereiche irgendwie ein und das hat mich schon fasziniert. Und gleichzeitig in der Literatur fand ich dann in den Romanen und Novellen, fand ich dann dieses Leben wieder, ja, dass die Juristen irgendwie ganz anders beurteilt haben.
Nennen Sie mal ein Beispiel. Wo in der Literatur fanden Sie das Leben, was dann in der Juristerei zwar auch erscheint, aber ganz anders?
Naja, ich bin natürlich von jeher ein leidenschaftlicher Krimileser gewesen. Ich habe den ganzen Seminar rauf und runter gelesen. Ja, und da findet man ja alles drin. Da finden Sie alle Lebensbereiche, da finden Sie auch alle Straftaten dieser Welt. Mm. Und dann das Zwischenmenschliche auch, das dann die Menschen dazu bringt, vom Weg abzuweichen, weil sie irgendwie keine Möglichkeit haben, auf legale Weise irgendwie weiterzuleben, sondern glauben, sie können es nur auf eine illegale Weise schaffen oder sie kommen an Grenzen, wo sie denken, ich komme da nicht drüber. Also das war eine gute Kombination, so im Rückblick, wenn ich das so sagen darf. Ich habe dann auch noch Geschichte studiert, weil ich das halt interessant fand, Literatur und Geschichte, ja, in welcher Zeit sind welche Werke entstanden und wie hat man da das Leben gesehen und wie haben die Menschen reagiert. Und ja, so hat sich das halt ergeben und ich hatte einen Vorsatz, ich wollte nicht in die Schule gehen, also nach dem Studium.
Als Lehrerin.
Als Lehrerin. Mhm. Also das habe ich mir geschworen, als ich Abitur gemacht habe. Ich bin 13 Jahre in dieselbe Schule gegangen. Mhm. Ja, also es ist genug jetzt. Also mich sieht eine Schule jetzt so schnell nicht wieder von innen. Mhm. Ich will was anderes machen. Und mit dieser Fächerkombination, ich hätte dann noch in die Bibliothek gehen können. Das war mir aber eigentlich zu... Ich habe ja versucht, damals eine Promotion anzufangen, habe das auch gemacht, aber aus privaten Gründen wollte ich einfach Geld verdienen und habe dann volontiert, weil mir ein kluger Mensch mal sagte, was willst du denn in der Bibliothek? Geh doch zu einer Zeitung, da lebst du doch was, da passt du doch viel besser hin. Und normalerweise wäre das Volontariat 3 Jahre gewesen.
Das war bei der Augsburger Allgemeinen.
Das war bei der Augsburger Allgemeinen. Die hatten damals eine sehr gute Volontärsausbildung. Und ich war nach einem Jahr Redakteurin, also weil ich halt lesen und schreiben konnte. Ja, und den Konjunktiv und die Rechtschreibung beherrschte. Ja, und dann ging ich eben zur FAZ, weil mein Vater halt die FAZ für die beste deutsche Zeitung gehalten hat. Es ist wieder
sind
die Vatertochter.
Sie zurück in den Strom Ihres Vaters.
Meines Vaters.
Die FAZ, ich meine, wir reden über Anfang der 70er Jahre,
ja, ja,
war natürlich auch eine legendäre Zeitung.
Das war die Zeitung. Also ich meine, die Süddeutsche war damals ein Regionalblatt letztlich. Ja, und die Zeit hat nicht ausgebildet.
War ja auch eine Wochenzeitung.
War auch eine Wochenzeitung. Also die FAZ war da schon das Richtige eigentlich.
Aber Sie waren bei der FAZ nicht Gerichtsreporterin, oder? Sie waren Redakteurin?
Das ist meine Kinderstube gewesen, sozusagen. Also ja gut, also erstmal das Volontariat ein Jahr lang. Na ja gut, da war ich dann in der Bildredaktion zum Beispiel und konnte dann Bilder entwickeln und so. Das habe ich auch.
Also in der Dunkelkammer?
In der Dunkelkammer, weil ich das sehr spannend fand und so. Da geht man ja durch sämtliche Ressorts durch. Das war ja noch nicht so Arbeit in dem Sinn, ja, dass man also wirklich was geschrieben hat, fundiert und so. Und bin dann zur FAZ, wie gesagt, war ein Jahr im Lokalen, um mal Frankfurt kennenzulernen. Ich kannte Frankfurt eigentlich überhaupt nicht und das war damals die Zeit, wo ja jedes Wochenende Demo war. Und
RAF-Demos, Joschka Fischer,
Joschka,
das war die
Fischer
Zeit.
Und so nicht, der hat die Steine geworfen damals. Und das waren andere Auseinandersetzungen, als ich sie aus München kannte. Da gab es zwar auch Demos, haut den Huber in den Zuber. Ja, also der war ja Kultusminister damals, der Ludwig Huber. Aber diese Demos endeten im Biergarten, in Frankfurt nichts. In Frankfurt war das schon eine andere Nummer, nicht? Und das hat mich natürlich interessiert. Und das Lustige war das, wir waren damals in der Lokalredaktion, das war so eine Gruppe junger Männer, junge Redakteure, unter anderem war da mein Mann auch dabei. Und ich war eigentlich so das einzige Mädel. Und ich war nicht verheiratet. Die verheirateten Männer, die wollten dann am Wochenende also sich um ihre Familie kümmern. Aber die Unverheirateten, die sind halt zu den Demos geschickt worden. Ja, und zu diesen ganzen Auseinandersetzungen und ich immer vorne dran und die Kollegen, die bewachten mich immer so, dass mir nichts passiert, so mit den Wasserwerfern und so. Es gibt auch so ein Foto, da ist das Riesengerät von dem Wasserwerfer und Polizei behelmt und mit Schildern und ich mittendrin, ja, vorne dran. Das ist ganz witzig gewesen, ja.
Und darüber haben Sie dann für die FAZ auch geschrieben?
Das habe ich dann auch geschrieben und dann habe ich eine Reportage da über so eine wirklich sehr schlimme Auseinandersetzung. Da ging es ja ums Westend, das Frankfurter Westend, nicht, dass da die alten Villen alle abgerissen werden sollten, damit man da Hochhäuser bauen konnte. Und da gab es die schlimmen Straßenschlachten und dann habe ich eine Reportage geschrieben, die ist dann in der Politik abgedruckt worden. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht in das Ressort Deutschland und die Welt möchte.
Das heißt vom Lokalen ins Bundesressort.
Beziehungsweise Deutschland und die Welt gilt in anderen Zeitungen als das Vermischte. In der FAZ war das immer was anderes, gehörte zum politischen Ressort. Und das waren alle Themen, die nicht direkt politisch waren, aber sonst alles abgedeckt haben. Ja, also im Grunde das Reportageressort und... Ja, da hat man halt erstens mal gelernt, Blatt zu machen. Da hat man den Kontakt zu den ganzen Korrespondenten dauernd gehabt. Da habe ich auch eine Erfahrung gemacht, ja, die war schon prägend. Es rief der Korrespondent aus London an und ich war die Einzige, aus welchen Gründen auch immer, die Einzige, die also im Büro war. Und er wollte eine Geschichte ankündigen und er fragte mich, ja, ist denn niemand da? Da habe ich gesagt, doch, ich bin doch da. Ja, ist denn niemand da? Also kein Mann. Das habe ich also nie vergessen, ja, dass man also als Frau immer erstmal für eine Sekretärin gehalten wurde oder in der Preislage, ja. Mhm. Es gab ja damals auch relativ wenig Frauen im Journalismus, nicht? Also ich war schon auch ein Ausnahmeerscheinung.
Naja, jetzt sind wir wieder bei dem Bereich des Einflussreichen, weil ich glaube, Sie haben natürlich auch als Frau vorgemacht, dass man
ja,
ganz
das,
vorne sein kann.
Ja, das sagte mir mal, ich habe mal viele, viele Jahre später ein Interview mit der Taz gemacht und die haben mich drauf gebracht, ich habe mir selber gar nicht darüber nachgedacht, dass ich schon ein Role Model war für einen Bereich, also im Journalismus, auch der Frauen, die haben da nichts zu suchen gehabt. Es waren alles Männer, die zu Demonstrationen gegangen sind, die ins Gericht gegangen sind, die meinetwegen auch am Fußballplatz gegangen sind. Alles Männer.
Ich kann Ihnen da Geschichten erzählen. Ich komme ja selbst aus einer Journalistenfamilie. Es war vor allen Dingen auch ein lustiges Alkoholismusproblem. Die Männer haben sehr viel miteinander gesoffen.
Ja, das stimmt.
Und allein schon das hat man Frauen nicht zugetraut, sagen wir es einfach so.
Ja, wir haben ja auch nicht so den Hang dazu.
Genau. Also, Frauen haben auch den Selbstzerstörungshang einfach viel weniger als Männer.
Also ich habe nie getrunken. Es hat mir auch nicht das Schreiben erleichtert. Also es war nicht so, dass ich erstmal ein Bier brauchte oder ein Glas Wein. Also das war gar kein Thema.
Deutschland und die Welt. Das heißt auch nicht Gerichtsreporterin, weil mich interessiert dieser Schritt oder Sprung, wenn ich so sagen will, von Gerhard Mauz, der sich schließlich zum Spiegel 1989 holte.
Das kam so. In Deutschland und die Welt konnte man hin und wieder mal eine Reportage schreiben über was weiß ich. Also ob Hochwasser an der Donau oder Lady Di in München in der Oper oder was auch immer. So, also querbeet letztlich. Unter anderem wurde ich auch wie meine Kollegen, die da auch gearbeitet haben, mal ins Gericht geschickt. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, dass das einfach mein Ding ist. Der Gerichtssaal ist ja eine ganz eigene Atmosphäre. Das ist einerseits eine Bühne, auf der ein Theaterstück gespielt wird, dessen Ende man nicht kennt. Es geht um eine Tat mit einer Vorgeschichte, mit der Verübung der Tat und dann mit einer Geschichte danach, sodass man dann eben vor Gericht landet. Und das dann alles in eine Form zu bringen, einzufangen und dem Leser so zu vermitteln, dass er sich einen Eindruck machen kann und das auf einem begrenzten Raum. Ich kann ja nicht endlos schreiben, was mir alles aufgefallen ist, sondern ich muss ja die Dinge raussuchen, die typisch sind. Ich habe ja nur wenige Stifte zum Malen sozusagen, ja. Aber mit denen muss ich auskommen. Und da muss ich das irgendwie versuchen zu vermitteln, um was es hier eigentlich geht. Was ist der Kern dieser Geschichte? Ist es ein juristisches Problem? Ist es eine menschliche Tragödie? Ist es ein Umweltproblem oder was auch immer?
Und der Shakespeare'sche Dreiakter, wenn ich das richtig
verstehe. So ungefähr, ja. Und also da habe ich gemerkt, das ist mein Ding. Das möchte ich eigentlich immer machen. Dazwischen liegt, dass ich meinen Mann eben kennengelernt habe, dass wir geheiratet haben, dass wir zwei Kinder bekommen haben. Das muss man ja auch so neben dem, wenn man einen Fulltime-Job hat, irgendwie handeln. Also das war diese Anfangsjahre, da konnte ich nicht viel drüber nachdenken, was ich eigentlich besonders gern mache, sondern da muss man von Tag zu Tag, wie schaffen wir das überhaupt? Aber als dann die Kinder ein bisschen größer waren und dann in die Schule kamen, kam dieser Wunsch. Ich habe natürlich immer Mautz gelesen, weil der schrieb wunderbar und es war immer hochinteressant. Und dann habe ich mir gedacht, die FAZ hatte keinen Gerichtsreporter. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich für so eine große Zeitung nicht verkehrt, da jemand zu haben, der die großen Prozesse, die wichtigen Prozesse regelmäßig verfolgt und dann auch drüber schreibt. Ich wollte gerne mich auf Gerichtsreportage spezialisieren, bin zu den Herausgebern gegangen. Da hat man mir das dann verwehrt und hat gesagt, nein, also das wollen wir nicht, machen wir nicht, gab's noch nie und nein. Und dann war ein Prozess in Mainz, den habe ich dann gemacht. Ich war natürlich wirklich wahnsinnig enttäuscht. Ich bin damals, ich weiß noch genau, als man mich abschlägig beschied, bin ich aufs Klo gegangen und habe geheult. Weil ich das Gefühl hatte, wenn ich ein Mann wäre, dann hätte ich Chancen gehabt. Aber einer Frau traute man das einfach nicht zu. Und ja, die ist viel zu emotional oder so. Ich bin nur wirklich ein Mensch. Also ich kann auch ganz vernünftig denken. Ja, ich gehöre sicher nicht zu den Heulsusen oder so. Und wurde aber natürlich automatisch so eingestuft, routinemäßig sozusagen. So wie Frauen durften halt über Mode schreiben oder über Soziales und so, ja. Aber ich meine, ja, Prozesse gehen natürlich oftmals auch ein bisschen ins Politische rein. Ja, 218 zum Beispiel, ja. Dann habe ich also in Mainz diesen Prozess in meiner Verzweiflung geschrieben. Da stand ein junger Türke vor Gericht, der seine Frau und seine zwei kleinen Kinder ins Auto gesperrt hatte und das Auto angezündet hat. Und die sind da drin elend ums Leben gekommen. Das war so diese erste Gastarbeitergeneration. Der hat beim Opel hat er geschafft und hat mit niemand Kontakt gehabt. Diese Familie lebte völlig isoliert und niemand kam an diesen Mann ran. Also der hat mit seinem Anwalt nicht gesprochen, der hat mit dem Gutachter nicht gesprochen, der hat vor Gericht nichts gesagt. Die Richter saßen da und wussten nicht, warum der das gemacht hat, was da eigentlich Sache war. Ich meine, gut, er hat dann lebenslang bekommen, logisch, weil er hat diese Menschen da umgebracht. Aber warum und weshalb? Es war ein absolutes Rätsel. Und ich habe diese Schwierigkeit der Justiz beschrieben. Wie soll sie mit solchen Menschen, die sich nicht öffnen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, die etwas machen, wo wir völlig fassungslos sind, wie soll man damit umgehen? Ja, wenn der mit niemand spricht, der hatte keine Freunde, der hatte keine Bekannten, die Frau hat überhaupt nicht Deutsch gesprochen, die Familie lebte also völlig isoliert und es gab keinen Zugang. Das Gericht hat sich also wirklich bemüht darum nach Kräften, aber es funktionierte nicht. So habe ich das beschrieben. Und da rief mich dann Gerhard Mautz an und sagte, Sie werden meine Nachfolgerin.
Das haben Sie für die FAZ so beschrieben?
Das habe ich für die FAZ in meinem Zorn. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich es kann. Dass es mein Thema ist, dass es mein Ding ist.
Ja.
Aus dieser Haltung raus habe ich das geschrieben. Ich meine, ich habe geheult auf dem Klo, nicht aus Enttäuschung, aber auch aus Zorn. Es waren Tränen des Zorns sozusagen.
Und ungerecht behandelt ja. worden zu sein. Ja.
Und irgendwie auf eine Schiene geschoben worden zu sein, wo ich mich nicht wiederfand. Also die nicht meine sein sollte und das wollte ich einfach nicht.
War das eine Vorstellung von Ihnen? War das Einbildung oder glauben Sie Anlass zu haben, zu denken, dass es real ist, dass Sie als Frau das nicht bekommen haben?
Also ich glaube schon, dass es damit zu tun hatte. Ich war halt für die Kollegen da oder vor allen Dingen für die Herausgeber, die mit den zwei kleinen Kindern. Zumal ich einen Kollegen geheiratet habe, also was ja sowieso ungewöhnlich war. Und eigentlich bei der FAZ hätte es sich damals gehört, dass ich aufhöre dann zu arbeiten. Ja. Und zu Hause mich um die Kinder kümmere. Aber dafür war das Gehalt meines Mannes nicht gut genug. Ich meine, die haben ja auch nicht gut gezahlt damals. Ich meine, ich musste ja mitverdienen. Das war ja der Irrsinn. Ja, sie erwarten eine Lebensweise, die sie aber nicht finanzieren. Ja?
Ja, gut. Und Gerhard Mautz rief an und sagte...
Der hat nicht gefragt, hätte ich Lust, sondern hat gesagt, Sie werden meine Nachfolgerin. So. Und dann fiel mir erstmal der Hörer aus der Hand, das war auch in der FAZ während der Arbeit. Da bin ich zum zweiten Mal aufs Klo gegangen und habe geheult. Einfach, weil ich so fassungslos war darüber.
Was für eine Zeit lag zwischen dem ersten Heulen und dem zweiten Heulen?
Das war ziemlich nah aneinander.
Okay.
Ja, ich meine, diese Geschichte in Mainz habe ich geschrieben aus Zorn, weil sie mir abgelehnt haben, dass ich Gerichtsreporterin werde. Und dann habe ich eben diese Geschichte geschrieben, die anscheinend ziemlich gut gewesen sein muss, weil sonst hätte er mich nicht angerufen und gesagt, das hätte ich nicht besser schreiben können.
Sie lassen so eine Männerwelt aufscheinen. Er bestimmt, Sie werden meine Nachfolgerin. Heute ist das schon ein bisschen anders.
Das war 1989 oder 88 war das. Ja. Und dann kam eben der Prozess da in Memmingen, da der 218-Prozess, den ich dann eben machen wollte. Da hatte ich noch nichts gesagt bei der FAZ, aber da wusste ich schon, dass Mautz mich als Nachfolgerin haben will. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch eine Sache, das wäre doch toll. Also dieser Prozess, ja, der wäre es doch. Dann haben sie mir das auch abgeschlagen. Ich erzähle das deshalb, weil ich sagte ja schon, Teile des Prozesses, immer wenn diese Frauen, die da abgetrieben haben, die sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen worden. Aber ich habe von der Verteidigung die Wortprotokolle bekommen. Durch Mautz. Die haben das natürlich nicht mir gegeben, ich war ja No-Name, aber Mautz hat es bekommen und der hat dann ausgehandelt mit der Verteidigung, dass ich sie auch haben kann. Und damit habe ich dann ein Buch geschrieben darüber, über den Prozess. Und wenn man das heute liest, was in diesem Prozess stattgefunden hat, dann sagt man sich doch, die Menschheit, ein paar Fortschritte haben wir schon gemacht. Das wäre heute vor Gericht nicht mehr möglich. Wie da umgegangen worden ist mit diesen Frauen, wie da der moralische Stab über ihnen gebrochen wurde, das war unsäglich und unerträglich. Das wäre heute nicht mehr möglich. Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei.
Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich war damals Student in Berlin, als das Gerichtsverfahren war. Und ich weiß genau, ich kannte damals Ihr Buch nicht, aber ich weiß genau, dass ich den Prozess verfolgt habe. Und ich glaube, das war im Spiegel. Das heißt, Gerhard Mautz hat im Spiegel darüber geschrieben.
Gerhard Mautz hat im Spiegel darüber geschrieben. In der FAZ hat der Münchner Korrespondent linientreu darüber berichtet. Und ich habe das Buch geschrieben. Ich habe dann Jahre später nochmal Kontakt zu dem Dr. Theissen gehabt.
Das war der Arzt,
das war dieser Arzt, der Angeklagte war. Damals. Er ist von der Justiz geschlachtet worden. Er ist aber auch von den Feministinnen auf ein Podest gehoben worden, auf das er gar nicht gehörte. Das war einfach ein guter Arzt. Der hat nicht große politische Ambitionen gehabt, sondern der hat sich um seine Patientinnen gekümmert. Aber von den Feministinnen ist er also als die Ikone der Frauenbewegung dargestellt worden. Und das war der Mann nicht. Also der ist von beiden Seiten, von der Justiz und von der Gesellschaft, wenn man so will, eigentlich zerrissen worden. Und er hat ja völlig den Boden unter den Füßen verloren. Und er hat seine Praxis aufgegeben, die Ehe ist geschieden worden, die Frau hat ihn verlassen. Er wollte auch nicht mehr als Arzt tätig sein, weil er sich mit allem, was mit Vorschriften und so weiter zu tun hatte, da hatte er die Schnauze voll. Er wollte nicht mit Krankenkassen mehr verhandeln und nichts mehr davon wissen und tingelte dann so auf so Haushaltsmessen rum und hat irgendwelche Bonbons verkauft und so. Und da habe ich noch meine Reportage über ihn geschrieben, was dieses Verfahren mit diesem Menschen gemacht hat. Und ganz zum Schluss dann, er ist ja, weiß nicht, vor ein oder zwei Jahren, vielleicht ist er verstorben. Und da rief mich eine Frau an, die ich nicht kannte, und die sagte, sie sei eine Bekannte von Dr. Theissen und er habe sie kurz vor seinem Tod gebeten, also mich als Einzige darüber zu informieren, wenn er dann tot ist. Ja, weil ich also anständig über ihn geschrieben habe. Also ich meine, ich habe ihn nicht als Heilsbringer dargestellt, aber ich habe halt diese Tragödie irgendwie auch beschrieben, wie dieser Mensch zerbrochen ist an der Justiz und...
Und auch an dem Kulturkampf, der damals herrschte.
Und an dem politischen Kampf.
Genau. Ja, ja. Sie sind zum Spiegel gegangen, dann wurden eine Nachfolgerin von Herrn Maut.
Höllenzeit am Anfang. Ich kam von dem Hort des Konservativismus sozusagen, von der FAZ, und der Spiegel galt damals als das linke Kampfblatt in Hamburg. Und nichts schöner für einen Spiegelredakteur, wenn er einen Politiker zum Rücktritt brachte oder eine Regierung gestürzt hat oder irgend sowas. Das gehörte eigentlich dazu, wenn man sich Lorbeeren erwerben wollte. Und dann waren natürlich die Fußstapfen von Mautz riesig. Und ich hatte ja keinen Namen in dem Sinne. Es war ja nicht so, dass ich also irgendwie schon große Lorbeeren verdient hätte. Ich war halt so eine Maus von der FAZ, die ganz gut schreiben konnte, aber halt einmal im Jahr oder zweimal. Erschwerend kam hinzu, kaum war ich beim Spiegel, fiel die Mauer. Und plötzlich standen vor Gericht Honecker und Mielke und. Meine, als ich zum Spiegel ging, habe ich gedacht, ich schreibe also weiter über so menschliche Tragödien und so Sachen, ja, was halt für eine Frau so passt, ja. Und das war ja nun eine andere Thematik. Und ich wurde also wirklich von dem ganzen Haus beäugt. Ja, was macht die da? Ja, wie macht die das?
Ich versuche das mal in Reihenfolge zu bringen. Weil Gerhard Mautz hat ja auch über die großen RAF-Prozesse geschrieben. Ja, das heißt, ja, die politischen Prozesse. Jetzt, ja, gehen wir mal ins Politische,
ja,
hinein.
Das war ja vor meiner Zeit.
Das war vor Ihrer Zeit, genau. Und dann kam nach 89 kamen ja auch die politischen Prozesse, aber dann eben nicht mit den RAF-Terroristen, sondern, da gab es noch einige, aber mit den Mauermördern.
Die erste Geschichte war gegen Harry Tisch, glaube ich, diesen FDJ-Funktionär.
Ja.
Und dann kamen die Mauermörder, das ging ja noch, aber dann Honecker. Wenn man so lange bei der FAZ war oder wenn das die Kinderstube war, dann ist man natürlich geprägt davon. Und ich wusste, die FAZ stand auf dem Standpunkt, man muss so lange gegen den verhandeln, egal wie es dem geht, ob der Krebs hat oder nicht Krebs hat, völlig egal.
Der muss leiden.
Der muss leiden, der muss spüren, was er getan hat und so. Das war das eine, was ich so im Hinterkopf wusste, dass das die Erwartungshaltung der FAZ ist. Aber ich war ja jetzt nur beim Spiegel.
Wie war die Erwartungshaltung da?
Und das war mir eigentlich egal.
Ah, aha.
Das war mir egal, weil ich gehörte noch nicht so innerlich zum Spiegel. Ich hatte immer noch das Bewusstsein, ich bin schließlich eine FAZ-Redakteurin, ja. Und was die beim Spiegel denken, das ist mir wirklich egal. Also, ja. Also, das war ja das Irre bei der FAZ, dass man einerseits
einen Dünkel hatte,
einen
auch,
Dünkel
oder?
Hatte, genau. Auf der anderen Seite aber schlecht bezahlt wurde und auch klein gehalten wurde, ja.
Und beim Spiegel hatte man weniger Dünkel und kriegte mehr Geld, kann man das so sagen?
Ja, das ist auf jeden Fall. Also mehr Geld bekam man sowieso. Und es war nicht der Dünkel, sondern es war die Konkurrenz untereinander. Ja, ich meine, Gerhard Mautz hat immer gesagt, bei so einem Wochenblatt haben die Leute eine Woche lang Zeit, gegeneinander zu intrigieren. Bei einer Tageszeitung muss man um 16 Uhr fällt der Hammer und da muss man miteinander arbeiten, ob man sich leiden kann oder nicht. Ja. Also das war für mich also eine völlig fremde Welt, von der Tageszeitung auch dann zum Wochenblatt, obwohl das waren immer Sachen, die sind ja ganz, ganz kurzfristig geschrieben worden. Ich habe jede Woche über Honecker geschrieben, als der Prozess lief. Und ich weiß nicht, Donnerstag oder Freitag war der letzte Verhandlungstag immer in der Woche. Dann nach Hamburg schreiben, dass man dann in der Nacht noch den Text abgeliefert hat für Montag.
Eben. Wie war das technisch? Das war ja noch die Zeit vor dem Internet. Sie mussten nach Hamburg fahren, um zu schreiben.
Das habe ich mit und ohne Internet gemacht, weil ich wollte meine Hand drauf haben auf meinem Text. Ich habe selbst gekürzt, ich habe selbst die Überschriften gemacht, ich habe selbst die Änderungen, wenn die Chefredaktion Änderungen wollte, wenn, es war ja höchst selten, aber das wollte ich dann selber ausfechten und nicht da, jeder will da seine Spuren dahinter lassen, nee, nicht bei mir.
Es wird gemunkelt, Sie waren direkt der Chefredaktion unterstellt.
Ja, ich gehörte keinem Ressort
genau.
an. Ich war direkt der Chefredakteur, Gott sei Dank, man hat auch seine zwei Seiten. Man musste also alles mit der Chefredaktion aushandeln. Auf der anderen Seite hatte man keinen Schutz, also durch einen Ressortleiter oder so, der sich für einen eingesetzt hätte oder so, sondern ich musste meinen Kopf immer selber hinhalten.
Als
ja?
Frau?
Als Frau.
Bei der FAZ wurden die Frauen ja noch sozusagen beschützt, wenn sie zu den Wasserwerfern
das
gingen.
Das war beim Spiegel da, nicht
beim
mehr.
Beim Spiegel war das nicht mehr. Und bei Ihnen war es so, wie gesagt, das ist, was man munkelt, Frau Friedrichsen sorgt dafür, dass ihre Beiträge nicht gekürzt werden. Nichts darf gekürzt sein. Sie bestimmt, wie es geschrieben, wie es dann am Ende gedruckt wird. Sie bestimmt die Bilder, sie bestimmt alles.
Ich habe die Bilder bestimmt, ja, dass ich nicht gekürzt wurde, lag daran, dass ich die vorgegebene Zeilenzahl eingehalten habe, von vornherein.
Ja.
Ja, ich meine, es gab Kolleginnen, denen hat man gesagt, sie haben 3 Seiten, dann haben sie aber 30 geschrieben. Und dann haben sie Heulkrämpfe gekriegt, wenn dann die Chefredaktion sagte, nee, dafür haben wir keinen Platz, geht nicht. Und haben gesagt, ja, nur weil ich Frau bin, werde ich immer gekürzt. Ja, Quatsch.
Ja.
Ja, wenn man in dieser Männerwelt mitspielen wollte, musste man halt auch ein bisschen die Spielregeln einhalten.
Ob es wirklich eine Männerwelt ist, weiß ich ja auch nicht. Auf jeden Fall die Welt, wo sie Produkte verkaufen müssen einfach.
Ja.
Ob das eine Männerwelt ist, weiß ich auch nicht. Aber
naja, die Chefredaktion, es waren halt immer
auch
Männer. Und an den leitenden Stellen saßen auch weitgehend Männer. Mein Feuilleton, das hat man ja immer eher mal einer Frau gegeben. Aber ich meine, das war immer meine Leitlinie. Die Vorgabe, ja, wir haben so viel Platz und das Ressort kriegt so viel und die Wirtschaft kriegt so viel und die Politik so viel, das Ausland so viel. Und dann war ich da und wollte auch noch was. Jedes Mal der Kampf drum, kriegt man Platz oder kriegt man keinen Platz? Und man bekam natürlich eher Platz, wenn man gesagt hat, also ich komme mit 2 Seiten aus. Ja, also habe ich mich halt damit begnügt und gedacht, ja, dann musst du halt auf 2 Seiten schreiben, versuch's, vielleicht schaffst es und ja.
Und haben daraus eine Kunstform gemacht, sagen wir es einfach so.
Ja, bestimmte Sachen müssen ja rein in Text, ja,
wer, ja, ja.
Wie, was und so. Und bestimmte Sachen müssen erklärt werden, damit der Laie das auch versteht und so. Und da bleibt ja nicht mehr sehr viel Spielraum, wo man noch selbst irgendwo ein Blümchen hinpflanzen kann.
Ja, aber die wenigen Pinselstriche, die machen ja am Ende.
Ja, die machen es dann.
Genau.
Ja. Und dann hatte ich halt einen genialen Dokumentar. Nicht, es wird ja dann, wenn man eine Geschichte geschrieben hat beim Spiegel, dann wird sie dokumentiert. Das heißt, jede Behauptung, jedes Faktum wird nachgecheckt. Mhm. Stimmt das auch? Woher ist das? Wo ist die Quelle? Und so weiter. Und der hat wirklich bei jedem Wort gefragt, muss das sein? Kann man das weglassen? Oder kann man es vielleicht kürzer sagen? Und wenn ich gesagt habe, nein, das geht nicht, dann halt nicht. Oder er hatte oft sehr gute Vorschläge und das habe ich dann auch gemacht, wenn ich der Meinung war, das ist einfach besser. Und so kürzte ich halt meine Sachen selber. Ja, wenn es heißt, deren Sachen werden nicht gekürzt. Ja, warum nicht? Weil ich sie selber gekürzt habe. Ja,
okay.
Also hallo.
Sie hatten gleich am Anfang schon Ihren Vater erwähnt. Ihre Mutter war katholisch. Ihr Vater war nicht katholisch, sondern protestantisch.
Er war protestantisch, aber auch sehr distanziert.
Er war ja Däne, richtig?
Ja.
Und Sie erfuhren erst nach seinem Tod, dass er sich für verfolgte Juden eingesetzt hatte und in Auschwitz interniert war. Er war selbst kein Jude, sondern Däne.
Ja.
Aber Sie haben sozusagen eine familiäre Bande, Verbindung zu auch den Prozessen, die Sie 2015 dann in Lüneburg verfolgt haben.
Ja, weil das waren ja diese letzten Prozesse gegen NS-Täter. Das war ja in der Gesellschaft oder unter der Bevölkerung sehr umstritten, ob das noch Sinn macht überhaupt, nicht? Dass man so alte Leute, über 90-Jährige und so, da nochmal vor Gericht zerrt. Natürlich kann man das sagen, ein Prozess soll ja eigentlich auch dazu dienen, dass jemand dann Reue bekundet und dann später ein legales Leben führt oder irgend sowas. Solche Ziele gibt's ja, sind bei einem 95-Jährigen völlig absurd. Aber mein Eindruck war, solange es Überlebende gibt, die den Anspruch haben, dass ein deutsches Gericht sagt, es ist das schlimmste Unrecht, das man sich überhaupt denken kann, ist euch widerfahren oder von uns verübt worden, von den Deutschen verübt worden. Solange es solche Menschen gibt, müssen solche Prozesse auch sein. Ja, dass man auch das nochmal in Erinnerung ruft, was damals geschehen ist, was diese Täter gemacht haben, nicht? Die waren ja ganz unterschiedlich, nicht? Der Dr. Engel damals in Hamburg, das war ganz irre, der hat da erzählt davon, oder der Gröning vor allen Dingen auch, der hat da erzählt, wie so ein Großvater von früher halt erzählt, was sie alles für Streiche gemacht haben oder erlebt haben und so. Der hatte diese Monstrosität dieser Verbrechen, die schien ihm nicht bewusst zu sein, sondern das war halt so. Das war wie die Stimme aus dem Grab irgendwie, die uns Nachgeborene also völlig irritiert hat.
Ja, ich weiß, der Gröning, der wurde ja, glaube ich, zu 4 Jahren Haft verurteilt, die er dann aber auch nicht antreten musste, weil er schon zu alt war. Ich habe das ja natürlich auch verfolgt und ich erinnere noch, dass es
wegen, glaube ich, Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Da ist die Monstrosität, 300.000 Fälle Beihilfe im Vergleich zu den 4 Jahren, die ja sehr überschaubar sind, in einem solchen Widerspruch, dass ich allein schon deswegen nicht weiß, ob es richtig ist, solche Prozesse zu führen. Weil, ich sag mal, die Tatmonstrosität ist in einem solchen nicht zusammenbringenden Widerspruch, dass ich finde, so etwas wird durch solche Urteile oder solche Prozesse dann erst deutlich.
Aber was wollen Sie machen bei einem Menschen, der über 90 ist? Für den sind 4 Jahre lebenslang. Wenn man dem Bundesverfassungsgericht folgt, das sagt, jeder Mensch, selbst er zu lebenslang verurteilt wurde, muss die Chance haben, wieder in Freiheit zu gelangen.
Ist es so, dass die 4 Jahre, wäre er 50 Jahre, wären es 20 gewesen?
So in der Richtung.
Ah, das wusste ich nicht. Ja, ja. Dazu bin ich zu wenig Jurist. Ah,
ja.
Das heißt, die 4 Jahre waren deswegen so gering, weil er schon so alt war.
Ja. Deshalb hat man kein Lebenslang ausgesprochen, sondern eine überschaubare Zeit.
Da
hätte die ja überleben können. Und hätte dann auch wieder in Freiheit entlassen werden können.
Der Fall war 2015 vor Gericht. Und ich erinnere, danach gab es, glaube ich, noch einen Detmold, auch einen ähnlichen Fall, über den Sie auch berichtet haben. Ich war überrascht über die Verspätung dieser Prozesse, sagen wir es einfach so, dass sie 2015, 16, 17, also wir reden jetzt über 70, 80 Jahre nach dem Ende des Krieges. Das ist das eine. Das andere ist, Sie sagen selbst einer Stelle, dass diese Gerichtsprozesse so spät stattfanden, weil sich die Bundesrepublik, die Menschen, aber auch die Politik mit dieser Aufarbeitung gar nicht beschäftigen wollte. Es war ein Verdrängungsmechanismus.
Mal, ja.
Genau. Das ist menschlich auch alles verständlich. Mir geht es nicht um eine Anklage, sondern einfach, ich versuche einfach jetzt ein Tableau aufzumachen. Sie sagten, als Gerhard Mautz, Ihr, ich will gar nicht sagen Mentor, aber der Sie zum Spiegel geholt hat, 2003 gestorben war, in seinem Nachruf, dass Mautz der Auffassung gewesen sei, das ist das, was Sie im Spiegel geschrieben haben. Jetzt zitiere ich Sie, dass man bei allem Tun nur versucht, sich selbst zu finden. Wenn das dann auch anderen nützt, ist es Glück. Herr Gerhard Mautz hat nicht geschulmeistert, aber gelehrt, dass in jedem Angeklagten, selbst wenn ihm das Grässlichste vorgeworfen wird, man sich immer auch selbst begegnet. Unter Fähigkeit zu jeglicher Straftat. Das ist ein Satz, den schreibt man ja nicht einfach so. Da haben Sie ja, wie soll ich sagen, Ihr Leben lang mit sich beschäftigt und gekämpft. Wie ist das dann, wenn Sie aus einer Familie kommen, wo Ihr Vater im KZ gesessen hat und dann einem KZ-Unterscharführer, in dem Falle Unterscharführer der SS in Auschwitz, von Angesicht zu Angesicht stehen? Suchen Sie da auch sich selbst im Sinne von, versuchen Sie, sich in dem anderen zu begegnen?
Naja, ich muss mich ja mit der Frage auseinandersetzen, sind solche Prozesse doch sinnvoll? Und es gab ja einen beträchtlichen Teil unter den Menschen, die gesagt haben, das ist doch Blödsinn, das ist doch Wahnsinn. Wie will man überhaupt Beihilfe zu 300.000-fachen Mord ahnden? Also schon das ist eine Unmöglichkeit. Und dann noch dazu dann so alte Leute. Die einen konnten sich noch erinnern, die anderen wollten sich nicht mehr erinnern oder wie auch immer. Aber man musste erst selbst einen Standpunkt finden. Und da spielte mit Sicherheit mein Wissen über meinen Vater eine Rolle, dass ich gesagt habe, ja, diese Prozesse sind nötig.
Aha.
Auch die Beschäftigung damit, die Konfrontation damit anhand solcher Personen, die das gemacht haben, die da dabei gewesen sind, die davon erzählen können.
Yeah.
Das ist notwendig. Sonst versinkt das irgendwo in der Geschichte. Das hat dann mit uns gar nichts mehr zu tun. Also meine Generation, mit der angefangen, wir konnten immer sagen, wir können doch gar nichts dafür. Ja, wir sind ja nach dem Krieg geboren. Was juckt mich das, was damals gemacht wurde? Nicht? Das versinkt irgendwie so im Vergessen. Das ist unangenehm, da redet man nicht so gern drüber.
Aber Sie schildern an einer Stelle selbst, dass auch Ihr Vater, als er zu Lebzeiten Ihnen gar nicht geschildert hat, dass er in Auschwitz inhaftiert war. Weil auch er es verdrängt hat.
Nein, er hat es nicht verdrängt, sondern er wollte mich beschützen davor.
Er wollte Sie beschützen.
Er wollte nicht, dass solche Dinge an mich herankommen überhaupt. Also, dass ich mit sowas überhaupt in Kontakt komme. Ich war seine einzige Tochter. Ja, ich war sein Augenstern. Er hat es nicht vergessen, überhaupt nicht. Er hat es auch nicht verdrängt. Ist mir dann alles später erst so bewusst geworden. Aber er wollte nicht, dass das ein Thema für mich wird. Mein Vater ist 65 gestorben, also er war schon lange tot, bevor ich da in diese Prozesse ging, dass ich da eines Tages sitzen würde und es aufgeblättert und aufgefächert auf mich einstürzen würde. Ich habe Geschichte studiert, ja, das war ja alles nichts Unbekanntes, aber wenn Sie dann konfrontiert werden mit jemandem, der dabei gewesen ist, der davon erzählen kann, und Gröning hat ja erzählt, ja, das war ja das Tolle eigentlich an dem Prozess, dass er wirklich Auskunft gegeben hat darüber, und ich sage, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Sagen Sie, Fab, welche Gänsehaut ist das?
Wie er über diese Dinge gesprochen hat, als wenn es das Normalste der Welt wäre. Seine Vergangenheit halt. Ja, so war das eben bei uns.
Vielleicht war es das Normalste der Welt. Ist das möglich? Also, ich sag das nicht.
Und dass so etwas normal wird, so etwas Grauenhaftes, genau, dass dieser Umgang mit Menschen, das Töten von Menschen, das Umbringen, einfach das Leben denen wegnehmen und sie quälen vorher noch, solange es nur irgendwie geht, dass das als normal angesehen wird, das war unerträglich. Es war unerträglich. Und ich muss sagen, also, meine Erinnerung an meinen Vater hat mir dabei geholfen, zu dem zu finden oder zu dem Standpunkt zu finden. Mhm. Ja, diese Prozesse sind wichtig, sie sind notwendig. Mhm. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, immer wieder. Da kommt es nicht darauf an, ob der jetzt 3 Jahre kriegt oder 4 Jahre oder 5 Jahre. Das ist egal. Und wir müssen uns auch beschäftigen mit den Menschen, die das überlebt haben, die da noch gelitten haben, darunter als Kinder zum Beispiel. Nicht, die anderen waren ja alle schon tot. Aber was tragen diese Menschen, diese Familien, was tragen die für eine Last mit sich?
Hätten Sie das gerne von Ihrem Vater direkt erfahren? Ich glaube, Sie haben es von Ihrer Mutter erfahren, weil Sie waren dann auf einer Polenreise, das muss noch während des Kalten Krieges gewesen sein.
Da durfte man nach Polen, als Deutscher nur nach Polen, wenn man auch Auschwitz besucht hat. Das war also Pflichtprogramm.
War Staatsprogramm.
Das war also Pflicht, sonst hätten wir da kein Visum bekommen dafür. Und meine Mutter ist ja dann da ohnmächtig geworden und ich fiel aus allen Wolken. Ja, ich hatte keine Ahnung, mein Vater war ja schon tot. Und ich mache immer einen großen Bogen um dieses Thema. Manche Leute fragen mich auch, warum ich da nicht weiter forsche oder was drüber schreibe oder so.
Sie haben sich mit dem Schicksal Ihres Vaters dann auch nicht historisch, juristisch nicht weiter beschäftigt?
Nein, weil ich ein Bild von meinem Vater habe, das damit gar nichts zu tun hat.
Das Bild, was er Ihnen auch vermitteln wollte,
ja,
oder?
Ja. Mhm. Das ist nicht ein Mensch, der in Auschwitz gewesen ist. Ich meine, ich weiß auch von meinen Großeltern zum Beispiel nicht, wie die den Krieg erlebt haben.
Mhm.
Ich weiß von meiner Großmutter, die hat mir ein Kochbuch überliefert, und da sind noch so Rezepte drin aus den Zeiten, wo man aus nichts praktisch einen Kuchen machte.
Mhm. Aus Schuhsohlen und Baumrinde, sage ich
so
jetzt mal.
So ungefähr, ja. Und wo es keine Eier gab und so weiter. Oder ich weiß von meiner Mutter, die immer erzählt hat, dass sie nur einen Wunsch hatte, wenn der Krieg zu Ende ist, dann kauft sie sich ein halbes Pfund Butter und beißt da rein.
Ja.
Ja, solche Geschichten, die weiß ich noch, aber sonst, das war kein Thema.
Da geht's ja um blinde Flecken, und das ist ja auch das Interessante an da.
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich mich auf diese Thematik so, warum mich die so angesprochen hat, weil man da Dinge erfahren hat.
Die Gerichtsreportage, meinen Sie jetzt, ja.
Weil man da Dinge erfahren hat aus dem Leben von Menschen, über die normalerweise nicht geredet wird. Ich wollte immer mal Kontakt haben zu jemand, der irgendwas Schreckliches getan hat, lange verbüßt hat und dann raus war. Wie das Leben für so jemand weitergeht.
Mhm.
Ich habe niemand gefunden.
Mhm.
Keiner. Und wenn ich noch so einfühlsam und wie auch immer über den Fall geschrieben habe, war bereit, mit mir nochmal darüber zu sprechen, denn das war abgeschlossen für die Leute, die wollten dann nichts mehr damit zu tun haben. Es war vorbei. Nicht nochmal das Ganze aufwärmen, nicht nochmal erzählen und so. Nein, 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 nein. Das Leben geht weiter unter einer neuen Überschrift. Also das ist mir nicht gelungen, an jemanden da dran zu kommen. Und dann hätte ich mich natürlich länger damit beschäftigen müssen, mit so einer Person. Also ein einstündiges Gespräch bringt das nicht. Sondern das hätte man schon jemand eine Weile begleiten müssen. Ja, um da wirklich Fühlung zu bekommen und dran zu kommen. Ist mir nicht gelungen.
Weil der Mensch sich mit diesem, sei es Schuld oder Trauma oder was auch immer, eigentlich nicht beschäftigen mag.
Das ist der Überlebensmechanismus.
Das ist der Überlebensmechanismus. Hm. Unsere Justiz dagegen zwingt dazu, zu dieser Beschäftigung.
Ja.
Mhm. Meine nächste Frage und eigentlich auch leider der Abschluss, ich könnte ja noch ewig weiter sprechen mit Ihnen, Frau Friedrichsen, aber die Zeit ist natürlich vorbei. Gehen Sie heute noch ins Gericht? Ich meine, Sie sind jetzt in der Erfahrung und natürlich auch in dem Alter, wo man sagt, pensioniert oder in Rente.
Sie gehen natürlich.
Aber, weil ich weiß, den Reichsbürgerprozess, den behandeln Sie immer noch?
Meine Tätigkeit endete abrupt im Jahr 2020, als ich die Diagnose bekam, dass ich Krebs habe. Und zwar nicht gerade harmlos.
Sie waren einfach nochmal, um das zeitlich auch einzuordnen, bis 2016 beim Spiegel?
Ja, und bin dann zur Welt gegangen, weil im Spiegel den Vertrag, den ich dann da bekommen hätte, der hat mir nicht gefallen. Dazu kannte ich das Haus zu gut und als freier Mitarbeiter ist das nicht so witzig, wenn man nichts mehr zu sagen hat sozusagen. Also das wollte ich nicht. Und bei der Welt war mein ehemaliger Chefredakteur Stefan Aust, damals Chefredakteur, und der hat sich natürlich fürchterlich gefreut, als da jemand vom Spiegel kam. Ja, wie gesagt, 2020 dann bekam ich diese Diagnose und wurde dann operiert und habe Chemotherapie bekommen, Maximaltherapie und Immuntherapie. Und wenn man mal sowas hatte, das dauert Jahre, bis man wieder halbwegs ein normaler Mensch wird. Oh, ich habe damals alle Verpflichtungen gecancelt. Es ging nur noch ums Überleben. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Also da waren so Dinge wie Beruf oder Schreiben oder so, das könnte man alles vergessen. Und dann nach einiger Zeit, vor anderthalb Jahren etwa, rief ein Kollege von der Welt am Sonntag an, ob ich nicht mal wieder was machen möchte.
Wie lange war Ihre Krebserkrankung? Hat sie 3 Jahre dann von dir auch aussetzen lassen? Oder?
Also das erste Jahr war geprägt von der Chemotherapie, also von der Operation und der Chemotherapie. Man ja, also wirklich, da war Corona außerdem.
Das stimmt, oh Gott.
Ja. Es war Corona, ich lag da im Krankenhaus auf dem Tod und ich durfte keinen Besuch bekommen. Nichts, ja. War da ganz alleine, also das ist...
Auch wegen Corona durften Sie keinen Besuch bekommen?
Ja, wegen Corona durfte ich keinen Besuch bekommen, schlimm. Dann kam ich raus, hatte kein Immunsystem mehr durch die Chemotherapie. Da ist ja das Immunsystem kaputt.
Hm.
Also die Chemotherapie, alles was noch funktioniert, macht dir kaputt. Aber es war die einzige Chance, die ich hatte. Ja. Und nun, diese Reichsbürgergeschichte zeichnet sich ja nur dadurch aus, dass es ja nur um eine Absicht geht. Es geht ja nicht um irgendeine Tat. Die haben ja nichts gemacht. Die haben niemanden umgebracht. Die haben keine Bombe gelegt. Die haben gar nichts gemacht. Da fragt man sich ja schon, wie kann man denn jemanden anklagen, noch dazu als Terrorist, der überhaupt nichts gemacht hat. Es sitzt hier eine Gruppe von Menschen, die sollen alle gemeinsam wild entschlossen gewesen sein, durch einen Reichstagssturm die staatliche Ordnung zu stürzen oder kaputt zu machen.
Frau Friedrichsen, also
das ist hochinteressant, also das zu beobachten.
Sie brennen noch.
Ja, und das ist dann meine Erfahrung und das ist eigentlich ganz schön, dass ich erstens gemerkt habe, ich kann noch schreiben, das schaffe ich. Ich schaffe auch, diesen langen Tagen zu folgen. Das sind schon über 100 Verhandlungstage und es geht ja weiter.
Und Sie sind jeden Tag dann auch
vor Gericht? Und ich bin weitgehend jeden Tag.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch Ihr Ehrgefühl als Gerichtsreporterin, wirklich nicht nur am ersten
Tag. Wenn ich über etwas schreibe, dann will ich wissen, worüber ich schreibe. Und ich will mir meines Urteils sicher sein. Und wenn ich nicht da bin, ich kann mich auf niemanden verlassen. Der eine erzählt mir dies, der andere erzählt mir jenes. Ich muss es selber sehen und hören. Dann entsteht ein Bild in meinem Kopf.
Wir warten weiter auf Ihre Ansichten aus dem Gerichtsgebäude. Frau Friedrichsen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
Gerne.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Markus Pfahlefeld.